Dann würde ich beten und starten wir. Danke, Herr, dass wir jetzt hier gemeinsam sitzen dürfen und dein Wort aufschlagen dürfen. Ich will dich preisen, Herr, für jeden, den du mit Gesundheit gesegnet hast, dass wir hier sitzen können, nachdem ich jetzt letztes Mal nicht dabei sein oder es nicht durchführen konnte. Mir ist ganz neu bewusst, Herr, was für ein wertvolles Geschenk das auch ist. Dafür wollen wir dich preisen, wollen wir dich loben. Danke, dass du uns durch den Tag geführt hast. Danke, dass du uns den Wunsch aufs Herz gelegt hast, hierher zu kommen. Und ich will dich darum bitten, dass du jeden Einzelnen segnest und jedem Einzelnen die Nahrung aus deinem Wort zuteil werden lässt, die für ihn gut und nützlich ist, egal ob sie im ersten Moment schmeckt oder nicht. Dass sie dazu dient, dass wir wachsen können, dass wir fest werden dürfen, dass wir durch gesunde Nahrung selber gesund werden dürfen. Ich will dich bitten einfach, dass du das schenkst und dass du es wirkst. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist nicht nur an die Seite gestellt hast, sondern sogar in uns hineingegeben hast und wir durch ihn geleitet und gelehrt sein dürfen. Mögest du, Herr, Ehre und Herrlichkeit davon tragen. Amen. Ja, wir haben letztes Mal, nur so abschließend, haben wir uns noch mit der, noch eine Sache ganz kurz, wenn ihr ganz kurz zwischendrin hier drauf guckt und das ist tot, dann meldet ihr euch einfach kurz, dann tausche ich die Batterien. Okay. Wir haben uns letztes Mal noch damit beschäftigt, was der neue Bund ist. Und insbesondere natürlich auch für wen der gilt, weil vom Terrain, vom Text her steht da eigentlich Juda geschrieben und Israel geschrieben. Ja, und ich bin jetzt von Geburt an weder noch. Also da war einfach diese große Frage, wem gilt das und zählt er für uns? Wenn ja, warum? Vielleicht kann das irgendjemand ganz kurz nur sagen? Gilt der für uns oder nicht? Der neue Bund?
Sonst wären wir nicht hier.
Sonst wären wir nicht hier, okay. Jetzt die schwierigere Frage: Warum gilt der für uns? Obwohl da eigentlich ja was anderes geschrieben steht. Für jemand anders, oder?
Der gilt für die, die, ich sage mal, den Titel haben: Abrahams Kinder.
Mhm.
Und. Solche, also ein Abrahams Kind wird man dadurch, dass man an Jesus glaubt und ihn als Herrn in seinem Leben hat.
Okay, das ist sehr gut. Und das hat etwas mit dem äußerlichen Israeliten zu tun, mit dem innerlichen. Ja, also der eine ist es nach dem Fleisch ein Kind Abrahams und der andere ist ein Kind der Verheißung. Das heißt, das ist der aus Glauben ist. Ja. Und dem gilt dementsprechend auch die Verheißung. Ja. Das bedeutet, dass nicht die rein körperliche Abstammung ist das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wie Jesus sagt, zu den Pharisäern. Sie sagen zu ihm, wir sind nie jemals Sklaven gewesen, wir sind Abrahams Kinder. Sagt er, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, dann würdet ihr mich lieben. Würdet ihr meine Worte hören und sie verstehen und sie von Herzen aufnehmen, dann werdet ihr euch als Abrahams Kinder erweisen. Ja, weil so etwas, was ihr gemacht habt, ihr wollt mich töten, das ist, sowas hat Abraham nicht gemacht. Am Ende sagt der Abraham, sah mal meinen Tag und jubelte, ja. Er hat schon auf Christus geschaut. Er hat schon ihn vor Augen gehabt. Ja. Nicht so. Also deswegen können wir das für uns in Anspruch nehmen, weil wir in Römer 11 zu sprechen, weil wir in diesen Ölbaum, in dieses Israel hineingepfropft worden sind, Mitteilhaber sind. Ja. Deswegen, allein deswegen. Und zwar nur in Christus ist das möglich. Sonst gäbe es keine Chance. Okay, aber der neue Bund, das ist wunderbar und das ist herrlich und das müssen wir wissen, wenn wir zu sowas Frustrierendem kommen, wie wir jetzt kommen. Weil wenn wir das nicht wissen, dass es nicht Gottes abschließender Plan ist, hier stehen zu bleiben, das dann erdulden wir es. Und dann haben wir Hoffnung. Ja, sonst wird es traurig einfach. Ja. Aber lasst uns lesen, 2. Mose Kapitel 19, ab Vers 1. Und wir haben hier, werden jetzt die, das Volk wird auf diesen Bund vorbereitet. Wir haben jetzt so die Einleitung dazu, kann man sagen. Ja? Wir haben vorher noch, wo sie noch nicht angekommen sind am Sinai, jetzt kommen sie an und wir haben so die Einleitung. Die ersten Worte, wir nehmen Anlauf dafür. Jetzt, Vers 1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Okay. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Also erstmal so weit einfach nur. Wir sehen, sie kommen rein. Die meisten von euch haben hinten eine Karte drin, gell, oder irgendwas. Das ist relativ nicht schwer, mal das einzuordnen. Ganz kurz nur führen wir es uns vor Augen. So, da sind wir. Irgendwo da hinten. Ja, genau. Oh, das war sogar noch besser. Noch mehr Karten als ich. Sehr gut. Nicht schlecht. Okay, ihr seht da irgendwo links, links unten tendenziell das ganze Land Ägypten und das Volk Israel, das hat eher in diesem oberen Teil, in diesem Nil-Delta und ein Stück weit nach unten hin gewohnt. Und sind dann eben ausgezogen aus dem Land in rechter Richtung. Ja. Da kommt dann dieser Golf, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ne, das ist das Rote Meer. Das ist ja das Rote Meer. Okay? Ja. Dieses Rote Meer, wo dieser Arm ausläuft in Richtung Norden hin. Und dann haben wir diese ganze Wüste Sinai hier, diese Halbinsel, ja. Das, was hier zwischen diesen zwei Armen bei euch, seht ihr das? Also, seid ihr noch gar nicht da, wo ich bin, oder was?
Das ist da unten. Ja.
Genau. Ja. Du musst eins weiter hierher gehen. Guck mal, hier unten. Ah. Ja. Also, da sehen wir diesen Doppelarm. Genau.
Okay.
Aber hier steht ja auch hier dick
da dran. Hast du es, ja, Doppelarm.
Genau. Ja, hier hast du eine detaillierte Karte, das ist gut.
Was ist das für den da?
Mhm.
Aha.
Mhm. Also manche Orte sind nicht ganz leicht zu. Manche Orte sind nicht ganz zu 100% zu identifizieren, wo die genau waren, ist aber für uns jetzt nicht so entscheidend. Wir wissen, es hat sich auf dieser Halbinsel, sagen wir mal, abgespielt, ja, die zwischen diesen zwei Meerarmen sozusagen eingefasst ist. Und das ist unwirtliche Gegend. Kann man so sagen, das ist Wüste. Also es ist zwar nicht reine Sandwüste, wie wir es in der Sahara dann vielfach haben, aber es ist sehr öde Gegend. Ja. Okay, nur dass wir es ein bisschen so wissen, das verheißene Land, das geht dann, ist dann Kanaan, das liegt noch weiter im Norden. Das finden wir dann, denke ich schon. Ne? Aber da heißt es jetzt eben, sie brechen auf, wir wissen, die sind durch das Rote Meer hindurchgegangen. Am Anfang an der Küste, sage ich mal, sieht es dann oft noch nicht ganz so schlimm aus, sage ich mal, nicht so wüstenmäßig, aber jetzt spätestens kommen sie richtig in die Wüste und sie lagern sich in der Wüste und dann heißt es, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Also nicht nur eine Wüste irgendeine, sondern es kommt zum Berg. Dann heißt es, Mose aber stieg hinauf zu Gott. Das heißt, auf den Berg. Ja, das ist offensichtlich. Und jetzt heißt es so. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Erstmal, Was fällt euch dazu auf, zu dem, was wir auch schon miteinander betrachtet haben? Mose steigt hinauf zu Gott und der Herr sagt, so sollst du reden zum Haus Israel.
Mittlerfunktion.
Genau, eben diese Mittlerfunktion, mhm. Gell? Mose geht zu Gott und Gott schickt ihn wieder runter und sagt, Mose aufgeht, sagt zu dem Volk so und so. Also, was soll er ausrichten? Was soll er sagen? Und das ist das Erste jetzt eigentlich, wo Gott jetzt an diesem wichtigen Punkt in der Geschichte, wo wir sind, wo er die ersten Worte so, was ist die Einleitung, sag ich mal, zum Bund? Wir müssen auch die Worte beachten, nicht schnell darüber hinweglesen. Hier heißt es, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Mit was für einem Wort würdet ihr das beschreiben? Was macht er hier?
Erinnern.
Erinnern, sehr gut. Okay. Ich habe es genannt Rückblick, das ist das Gleiche, ja. Zurückschauen. Das ist etwas, was wir in der Bibel oft antreffen. Es ist etwas, wo wir immer wieder merken, dass Gott sagt, dass man sich erinnern soll. Aber mir ist eine Stelle eingefallen, wo eigentlich das Gegenteil geschrieben steht. Das denkt man so. Mhm. Will ich euch mal ein bisschen herausfordern. Ist es gut, zurückzuschauen, oder ist es nicht gut? Schlagen wir mal auf. Philipper Kapitel 3. Oh, siehst du, ja. Ja. Okay. Das ist schon mal eins, ja. Philipper Kapitel 3. Philipper 3. Bekannte Verse haben wir schon oft verwendet. Vielleicht jemanden Mut zuzusprechen, weiß ich nicht. Philipper 3, Vers 12 können wir lesen. Davor spricht er von der Erkenntnis Christi, von dem Gleichwerden mit ihm, vom Hingelangen zur Auferstehung aus den Toten. Jetzt sagt er in Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, schau mal, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Habt ihr es gemerkt, worauf ich hinaus will? Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ja, soll man jetzt vergessen, was da hinten ist oder nicht? Ich wusste doch, dass die Bibel sich widerspricht. Ja.
Prüft alles und das Gute behalten.
Okay, aber ich meine, was meint er denn? Was meint er jetzt hier?
Schlechte damit? Vergessen.
Das aber Schlechte vergessen.
Der sprach auch früher von Pharisäer, den Pharisäern und von Stamm Benjamin und alles sein ehemaliger Stolz.
Ah, okay.
Sagt er, das alles, das vergesse ich. Ja,
ah, okay, also wichtiges Stichwort Kontext wieder, gell?
Ja, genau.
Ah. Was redet denn der von dem, was da hinten ist? Was liegt denn hinter ihm? Das hat er vorher beschrieben, oder?
Sein altes Leben.
Genau. Aber das vor allen Dingen, nicht nur seine ganze gesamte Vergangenheit ist gemeint. Nicht nur das. Es ist was Spezielles in seiner Vergangenheit gemeint. Denn wenn wir gehen, Paulus im 1. Timotheusbrief, könnt ihr gerne auch mal kurz aufschlagen. 1. Timotheus, Kapitel 1. Das steht so geschrieben. Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Schaut mal jetzt. Wir alle haben jetzt fertig geblättert und sind genau zur richtigen Zeit angekommen, fast. 1. Timotheus 1, Vers 13. Der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Oh, also er hat doch nicht alles vergessen, oder? Bis an sein Lebensende. Das ist schon relativ nah an seinem Lebensende. Also er erinnert sich sehr genau an seine Vergangenheit. Aber was er sagt, was er vergisst, das ist das, was hier in Philipper 3 ab Vers 4 geschrieben steht. Eigentlich ab Vers 3. Das ist ein ganz interessanter Vers. Schaut mal, was er sagt. Denn er warnt zuerst vor bestimmten Leuten. Er sagt, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Das sind die Leute, die gepredigt haben, man muss zurück zum Judentum kehren. Man muss das Gesetz einhalten, man muss sich beschneiden lassen, all diese Dinge. Das ist ziemlich hart, oder, wie er redet.
Ja, schon.
Wir würden halt sagen, ja, die halt ein bisschen anders denken, müssen alles gut prüfen. Okay. Vers 3, denn wir sind die Beschneidung. Oh, das ist interessant, oder? Auch von dem ganzen Thema, was wir gesprochen haben. Wer ist die Beschneidung? Paulus sagt, was? Die sagen, die sind Beschneidung. Nein. Wir sind die Beschneidung. Wer? Die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen, sagt er, und nicht auf Fleisch vertrauen. Okay, was heißt auf Fleisch vertrauen?
Auf uns, auf männliche Kraft.
Ja, aber nicht nur auf die Kraft, oder?
Ja, auf Einschätzung, auf Erfahrung, auf Können, Fähigkeiten, alles.
Ja. Ja, zum Beispiel auch, genau. Ja, wenn wir hier weiterlesen, sagt er, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Also wenn es auf nicht allein um das Geistliche ging, sondern um das Äußere, sagt er, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr, sagt er, also ich kann mutig den Einsatz erhöhen. Wenn da irgendeiner kommt, ich habe viel bessere Chancen. Und dann zählt er auf, beschnitten am achten Tag, also wie es das Gesetz verlangt hat, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, sagt er, frag mich, wie lange ich zurücksagen soll, den Stammbaum, immer ein Hebräer gewesen, dem Gesetz nach ein Pharisäer, also nicht nur irgendein Jude, sogar ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, nicht alle Pharisäer haben die Gemeinde verfolgt, nicht alle haben so für ihren Glauben geeifert, und der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Das ist natürlich jetzt, ich meine, an anderer Stelle sagt er, dass es nicht möglich ist. Ja. Der ganze Römerbrief sagt, man kann nicht aus dem Gesetz gerecht werden. Also wenn er sagt untadelig, dann meint er damit, wie er an anderer Stelle sagt, all sein Altersgenossen darum Längen voraus, ja, in seinem Eifer. Und in seiner, also man könnte fast sagen, in den Augen der anderen zumindest, untadelig geworden, in Gottes Augen nicht. Und dann sagt er, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck, für Kot halte, damit ich Christus gewinne. Also, okay, von daher wissen wir jetzt, was er mit dem da hinten meint. Damit meint er nicht einfach alles von seiner Vergangenheit, sondern er sagt, das, wonach ich mich früher ausgestreckt habe, was mir so wichtig und so wertvoll war, er sagt, das vergesse ich, das spielt keine Rolle mehr für mich. Sondern das, was für mich eine Rolle spielt, ist, was Gott vor mich jetzt gestellt hat. Wissend, woraus Gott mich geholt hat, für was ist dieser Rückblick entscheidend, wichtig?
Aber kann ich das einfach sagen? Der benutzt hier ein Bild von ein Wettkampf, wo ein Renner rennt zum Ziel. Und was ein Renner nicht machen darf, ist über die Schulter blicken. Der muss einfach alles, was in ihm ist, zum Ziel ausrichten. Mhm. Und ich denke, das spielt, das ist auch quasi ein, das spielt was dazu, ja. Mhm.
Das ist richtig. Diese Fokussierung auf das Ziel ist wichtig. Und Jesus sagt auch ja in Lukas Kapitel 9, sagt er, wer zurückblickt, der taugt nicht für das Reich Gottes. Ist damit eine gesunde Reflexion der eigenen Vergangenheit gemeint? Was ist damit gemeint?
Was sagt ihn? Dem Nachhängen noch, der hängen bleibt in der Vergangenheit.
Aha, okay. Dessen Herz irgendwo noch da zurück ist und sagt, oh, früher war doch schon einiges besser. Und war doch schon, manchmal sehne ich mich so nach dem Alten zurück. Weißt du, in dem Sinne zurückblicken. Irgendetwas in der Vergangenheit finden, wo positiv, wo erstrebenswert war. Ist das Paulus? Nein. Wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit, dann muss das immer so sein. Boah, woraus hat Gott mich gerettet? Woraus hat er mich befreit? Also, versteht ihr? Das löst so nicht ein wieder zurückwollen, so genau das Gegenteil. Boah, wie gut ist Gott gewesen, dass er mich da rausgeholt hat.
Da beschreibt es auch ganz deutlich mit Code.
Ja, genau, eben. Ja,
sehr
es geht fast nicht deutlicher, ja. Unsere Übersetzungen sind relativ zurückhaltend, ja, das auszudrücken. Und so normalerweise spricht er so auch nicht, aber es ist wirklich anschaulich, absolut anschaulich. Und deswegen, um das geht es, um das an der Vergangenheit zu hängen oder irgendwas, dann haben wir noch nichts verstanden, ja. Im Epheserbrief, ein ganz paar Blätter nur davor, ermahnt Paulus sogar und sagt, hier zwar in Kapitel 2, Vers 11 sagt er, deshalb, ja, ich weiß aber schon, wo ich hin muss, deswegen bin ich ein bisschen zu schnell.
2, Vers
2, 11.
11.
Ja. Mhm. Vers 2, Vers 11. Sagt er, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt, ist immer so Beziehung zu unserem Thema, gell? Damals Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Das ist eigentlich keine echte Beschneidung. Zu jener Zeit ohne Christus wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Er stößt sie mit der Nase drauf und sagt, ihr Lieben, denkt da dran, wie das früher war. Warum? Um sie da wieder zu sagen, da wollen wir wieder hin. Nein, im Gegenteil. Wo hat Gott mich rausgerettet? Wow, wie gut ist das? Und insbesondere einige von uns sind so in behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Wir müssen nachdenken, wo wir herkommen. Denn Paulus war auch behütete Verhältnisse, aber er war verblendet. Hat nichts gesehen, nichts verstanden, bis Gott sich über ihn erbarmt hat und ihm die Augen geöffnet hat. Ja? Nicht, dass das nicht ein Privileg ist, aber Gott hat... Auch wenn man so immer wieder denkt, ja, ich hatte so ein normales Christenleben, kein so spektakuläres mit Drogenvergangenheit und mit all dem. Ihr Lieben, wenn wir unsere wahre Vergangenheit vor Augen haben, wenn wir wissen, wer wir gewesen sind, dann fällt dieses Argument völlig flach. Aber wir denken, wir waren schon zu 98% gut und die letzten 2%, die ist mir geholfen. Oh je. Und so gibt es verschiedene Stellen, wo Paulus immer wieder uns zurückweist. Er sagt dann im ersten Korintherbrief, sagt er Kapitel 6, Vers 9, oder davor zählt er die ganze Liste auf. Sagt er, solche werden das Reich Gottes nicht erben. Und einige von euch sind solche gewesen, aber Gott sei Dank, ihr seid es nicht mehr. Ja. Oder in Römer 6 sagt er auch so eine Stelle, wo er sagt, welche Frucht hattet ihr damals, als ihr Sklaven unter dem von der Sünde wart? Mhm. Oh, Dinge, mit denen ihr euch jetzt schämt, ja. Aber er erinnert sich daran. Sagt, wie war das damals? Boah, niemals zurück, gell? So wie dem Lied. Niemals zurück, niemals zurück. Sehr gut. Okay, anderes Stichwort, wisst ihr noch, wo uns die Bibel mit den Gedanken immer wieder zurückholt und immer wieder
den Gedanken, dass
immer wieder diesen Rückblick uns immer die, vor Augen macht.
Hat ein bisschen was damit zu tun, Psalm 45, wenn es ein Hochzeitspsalm und es steht hier, höre Tochter und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters, und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm.
Mhm. Ja, ist interessant.
Ja.
Ja, das ist auch nicht eine Aufforderung, die eigene Vergangenheit einfach komplett zu vergessen, sondern es bedeutet, sich zu lösen, also von seinen emotionalen Bindungen her.
Ja, genau.
Diese Verbundenheit, wo man sagt, oh, so schön war es damals, jetzt ist es viel, viel, viel besser.
Ja, genau.
Ja. Wo steht das Alte ist vergangen, was die Neues ist geworden?
Das ist 2. Korinther Kapitel 3. Genau, können wir auch gucken, ob das trifft.
5.
Ja, 5, natürlich. Richtig.
5 Vers 17.
Ja, 5 ab Vers. Ist immer die Frage, wo man fängt mal an zu lesen. Ne? Auf jeden Fall auch ein interessanter Vers. Hier in Vers 16 sagte: Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Was bedeutet es, dass wir keinen mehr, wie versteht ihr das? Dass wir keinen mehr nach dem Fleisch kennen. Das bezieht sich vor allem natürlich auf die, die erlöst worden sind. So sehe ich das. Das bedeutet es, dass ich den Christoph nicht mehr nach dem Fleisch kenne. Wir haben, wenn er sagt hier, wir haben Christus nach dem Fleisch gekannt, kennen ihn jetzt aber nicht mehr so. Er sagt, was bringt er damit zum Ausdruck? Wir haben Christus auf eine Art und Weise kennengelernt, aber jetzt kennen wir ihn auf eine andere Art und Weise. Wie war Christus am Anfang, als man ihn kennengelernt hat, sag ich mal, als er auf dieser Erde gewesen ist?
Ja, als Mensch.
Als Mensch, das heißt?
Sohn eines Timmermans.
Sohn eines Zimmermanns, also einer, der Hunger hatte, der im Garten Gethsemane Angst hatte, der gelitten hat, Fleisch, ja, also, und jetzt, wie kennen wir ihn jetzt? Immer noch so? Immer noch, immer noch erniedrigt? Nein, verherrlicht. Also, deswegen sagt er, wir kennen, auch wenn wir uns jetzt betrachten, wir schauen einander nicht mehr an, das ist ja der John mit all seinen Macken und mit all seinen Fehlern und wie er schon immer gewesen ist und der wird sich sowieso nie ändern. Und so schauen wir nicht mehr an, denn er ist, was hier? Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir einfach nur uns auf der menschlichen Ebene angucken und sagen, weißt du, der Ewald, der immer so verpeilt ist und der manche wichtige Sachen vergisst die ganze Zeit, ja. Das wird sich nie ändern. Und sich über den ärgern. Nein. Trotz allem, er ist eine neue Kreatur. Das ist etwas Neues. Ja. Und so müssen wir einander betrachten, einander anschauen, ja. Okay. Bisschen Ausflug, okay. Auch hier, ja, das, eine kleine Erinnerung an dieses Alte ist immer noch da. Das Alte war da, aber es ist neu geworden. Ja, es ist neu geworden. Aber allein das Abendmahl, oder? Es ist etwas, was uns permanent zurückholt an das Kreuz. Auch das Stück weit, dass wir dafür verantwortlich waren. Ja, das ist auch ein Erinnern an das, was. Ja, auf unsere eigene Vergangenheit. Natürlich nicht, dass wir nicht dort stehen bleiben und dass wir dort drin versinken, sondern das treibt uns immer wieder neu zum Kreuz hin, voller Dankbarkeit. Aber da steckt das auch mit drin, dieser Rückblick. Okay, und in diesem Sinne ist es sehr gut und sehr nützlich, immer wieder neu zurückzuschauen, wenn die Vergangenheit uns nicht festhalten will und sagen will, oh, wie schön es damals war, sondern wenn sie uns mit aller Macht zu Christus treibt, weil uns graut, wie es vorher gewesen ist. Ohne Christus. Ja. Also, und hier deswegen auch ein Rückblick hier. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das ist eine interessante Ausdrucksweise, oder? Auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. 1. Was ist das für ein Bild? Irgendwas verbindet man damit? Aber was?
Sicherheit, Geborgenheit.
Sicherheit, Geborgenheit. Warum?
Weil der Adler für seine Junge sorgt.
Ja, das stimmt, aber ich meine, das machen ja alle anderen Tiere eigentlich auch, oder?
Das drückt Stärke aus.
Ja, okay, der Adler steht für Stärke, auf jeden Fall. Aha.
Das zitiert er später, im 5. Mose.
Ja.
Und es, ich lese einfach, wie der Adler sein Nest aufstört und über seinen Jungen schwebt und seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt und sie auf seinen Schwingen trägt. So, das ist diese Idee, dass er schmeißt die runter und fangt sie wieder. Und das ist schon ein beeindruckendes Bild. Ja.
Auf jeden Fall. Und das ist, das beschreibt er da noch ein bisschen ausführlicher an der Stelle mit dem Adler. Aber hier ist das, wie er sagt, ich habe euch auf Adlerflügeln getragen und hergebracht. Fliegen, für was steht Fliegen?
Freiheit.
Ja, und vor allen Dingen bist du auch wieder geschützt und sicher vor all dem, was da unten brodelt. Ja. Und vor all dem, was da los ist. Also du bist sicher. Du bist wirklich an einem Ort, wo du sagen kannst, du bist sicher. Und vor allen Dingen, du bist eigentlich nicht derjenige, der die ganze Zeit arbeitet und der dafür sorgt, dass du ans Ziel kommst, sondern du wirst getragen. Du wirst ans Ziel getragen.
Kein Kontakt mit der Erde.
Ja, sogar. Gell? Also es, aber jetzt mal zurück in die Realität. Schönes Bild, aber zurück in die Realität. War das wirklich so? Also, ohne dass ich Gottes Wort in Frage stellen will, aber anders gefragt. Hat das Volk Israel das immer so erlebt? Wenn wir anfangen bei 2. Mose 1 von mir aus, der Pharao den Befehl gibt, dass alle Kinder in den Fluss geschmissen werden sollen, getötet werden sollen. fühlt sich das so an, als ob man getragen wird? Nicht zwangsläufig, oder? Als sie in dieser ganzen Sklaverei waren, hat sich das immer so angefühlt, als ob Gott sie noch trägt. Manchmal haben sie es vielleicht gedacht, Gott hat sie vergessen, oder? Als sie aus Ägypten rausmarschieren, dann kommen sie in eine Situation, oder? Rotes Meer, vorne Wasser, hinten Feinde. Fühlt sich das an, wie Adlersflügel getragen? Im ersten Moment nicht, gell? Die Rettung danach. Kann man sagen, oh, doch, irgendwie schon. Diese Rettung zeigt es dann nachher, ja? Aber nicht, dass man das in jedem Moment spürt. Als sie dann kämpfen und das die ganze Zeit von Mose abhängt, ob sie gewinnen oder nicht, ja, fühlt es sich an, wie auf Adlersflügeln getragen. Oder fühlt es sich mehr so an, dass ich selber bis zum letzten Blutstropfen kämpfen muss. Dass alles von meiner Kraft abhängt.
Manchmal. In den meisten Fällen haben sie sich ja selber verbockt.
Das ist schon richtig, ja. Das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz sagt er, er hat sie auf Adlersflügeln getragen. Ja? Nicht, dass wer das verbockt hat, das ist immer eine Sache. Ja? Aber ich sage nur, das ist immer wieder wichtig, dass wir diese Vogelperspektive, dass wir die vermittelt bekommen. Weil wir das nicht immer so sehen, oder? Das erinnert mich auch an einiges aus dem Neuen Testament. Wenn wir den ganzen Lauf des Christen anschauen, wie würdet ihr es beschreiben? Ist das sicher geborgen und durch Gott geleitet und sicher ans Ziel gebracht? Oder ist das ständig, oder ist es ein dorniger Weg und ständig auf Messers Schneide, ob er es schafft oder nicht? Ja, also ich finde diese Stelle sehr, sehr interessant, immer wieder im ersten Petrusbrief. Ich habe ja darüber gepredigt, deswegen muss ich es nicht breit treten, sage ich mal. Aber es ist schon interessant, wie das beschrieben wird, und da musste ich wieder daran denken.
Wo bist du?
Kapitel 4, Vers 17. 1. Petrus 4, Vers 17. Da heißt es: Denn die Zeit ist gekommen. Gleich sind die anderen angekommen, okay. Das ist immer gut. Ich fange ein bisschen weiter vorne an zu lesen, dann seid ihr da. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und jetzt schaut mal, Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Hä? Hat ihr das gehört? Wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wird er mit Not gerettet oder sicher?
Ja, mit Not, ja.
Mit Not. Ja, was bedeutet, wenn es mit Not gerettet wird? Wie versteht ihr diesen Vers? Ich will mich ein bisschen kitzeln, ja. Ich weiß, es ist schon spät, aber denkt mit und wer kann mir sagen, was mit dem Vers gemeint ist?
Also ich denke, also mit Problemen oder mit Hindernissen vom Prinzip.
Ja.
Also quasi nicht der gerade Weg, sondern vom Prinzip her immer wieder auf und ab.
Mhm.
Und somit quasi dann mehr Nähe zu Gott.
Okay, also Widrigkeiten, Hindernisse, all das sehe ich nicht so sehr. Ich will jetzt ein bisschen anders übersetzen vielleicht, wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird. Also
gerade in letzter Sekunde.
Ja, kann man so sagen. Okay. was bedeutet das? Oder wie können wir das einordnen? Wie können wir das verstehen? Was will er hier sagen? Warum mit Not gerettet wird oder mit Mühe gerettet wird? Gerade so.
Dass es nicht an uns liegt.
Aha, okay. Ja, ich würde, das geht in diese Richtung, denke ich. Er sagt, wenn du das als Mensch anschaust, ihr guckt mein Leben an, auf dem Film, und dann seht ihr, wie mein ganzer Lebenslauf als Christ ist. Gott rettet mich und dann geht's weiter, der ganze Lebensweg. Und dann seht ihr all mein Versagen, seht ihr all mein Hinfallen, all meine, wo ich permanent auf die falsche Strecke abbiege und Gott mich zurückholt und die ganze Zeit korrigiert und die ganze Zeit lenkt und die ganze Zeit leitet. Zu was für einem Urteil würdet ihr kommen, wenn ihr Gottes Hand nicht sehen würdet?
Gerade noch.
Das ist permanent auf Messerschneide, dass du sagst, okay, diesmal, nein, und doch kriegt er noch irgendwie die Kurve, ja. Und doch kommt es noch irgendwie, und doch fällt er nicht ab vom Glauben und verflucht er seinen Gott nicht, ja. Und doch bleibt er noch da dran. Das ist immer so auf Messerschneide. Denkst, das geht doch eigentlich menschlich gar nicht.
Da gibt es doch nochmal eine Stelle, die das Ähnliches sagt. Dass er gerade so in den Himmel kommt, oder?
Aha. Ja, da gibt es noch diese eine, 1. Korinther 3, wo es heißt, der wie durchs Feuer gerettet. Ja. Aber das wird hier jetzt über alle gesagt, über die einen wird es noch speziell gesagt, ja.
Noch extremer.
Ja.
Das ist ein bisschen wie Pilgerreise, diese Geschichte. Das,
ja.
Wenn man endlich mal ankommt, man denkt, wie hat er das geschafft?
Genau, ja, es ist also wo menschlich denkst du dir, es ist eigentlich unmöglich, dass er das geschafft hat.
Ja.
Ja? Wenn du es aus der menschlichen Perspektive betrachtest, wenn du es von Gott aus betrachtest, gab es irgendwann, wo Gott gesagt hat, wo die Situation außer Kontrolle geraten ist bei Gott? Nein. Also versteht ihr, aus Gottes Perspektive.
Das ist eben so ein bisschen der Zwiespalt. Also ich hätte jetzt gesagt, jeder, der Jesus in sein Herz annimmt, kommt in den Himmel. Und zwar nicht gerade und gerade, sondern mit der gleichen Herzlichkeit, wie Jesus in den Himmel aufgenommen werden würde.
Richtig.
Weil wir sind alle vor Gott so rein, wie Jesus rein ist.
Richtig, richtig.
Das heißt, nicht knapp und gerade und gerade.
Richtig, das ist die göttliche Perspektive. Wenn wir es von oben betrachten, wenn wir Gott angucken und er in diesem Spiel ist, dann wissen wir, es kann nicht schief gehen, wenn Gott seine Hand da drüber hält. Verstehst du, gleitet Gott irgendwas aus der Hand? Passiert ihm etwas, was hätte eigentlich nicht passieren sollen? Nein, er wacht darüber und weil er Gott ist, weil er so souverän und weil er so mächtig ist, deswegen gleitet es ihm nicht aus der Hand. Aber wenn du es aus menschlicher Perspektive betrachtest, stehen dir permanent die Haare zu Berge, weil du denkst, wie kann es eigentlich sein, dass so ein fehlerhafter, so ein kaputter Mensch eigentlich in den Himmel kommt. Die Antwort ist ganz klar, nur wegen ihm. Aber deswegen können wir uns ganz sicher sein. Ja. weil er dafür bürgt. Und deswegen sagt er hier, wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird, also wenn es der ganzen Kraft Gottes selber benötigt, dass der Gerechte gerettet wird, das heißt, wenn Gott da nicht sein würde, wo würde der dann enden? Genauso wie der Gottlose. Dann wäre es keine Hoffnung. Aber preis sei Gott, dass diese Kraft da ist. Mhm. Und eben, das ist für mich wirklich wichtig, dass wir bei all dem Kampf und bei all den Dornen und bei all dem auch Fallen, auch bei all der Sünde, die auch immer wieder da ist, dass wir das immer wieder neu vermittelt bekommen. Auf Adlersflügeln getragen. Wir dürfen auf seinen Flügeln ruhen. Wir dürfen wissen, dass er uns ans Ziel bringen wird. Was für ein Trost! Was für ein Trost! Das ist kein Freifahrtschein. So, kannst machen, was du willst, spielt keine Rolle. Gott wird dich am Ende in den Himmel. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir wissen dürfen, in all der Not und in all dem, wo wir kämpfen und wo Entmutigung da ist und wo selbst Sünde da ist, solange es dieser Kampf mit der Sünde ist und dieses Ringen damit, ja, solange dürfen wir wissen, trotz allem, wir sind Adlersflügel getragen. Das ist habe ich ein Lied dazu gefunden, das fand ich echt, drückt es toll aus. Ich predige ja nicht immer Lieder, aber manchmal fassen es andere gute Worte. Kennt ihr das? Auf Adlersflügeln getragen, übers brausende Meer der Zeit, getragen auf Adlersflügeln bis hinein in die Ewigkeit, über Berge und Täler und Gründe, immer höher zur himmlischen Höhe. Die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe. Unter denselbigen Flügeln, wie wunderbar ruhe ich aus, da ist meine Zufluchtsstätte, mein festes, sicheres Haus. Der Feind mag über mir kreisen und zielen und spähen, wie er will, die Flügel sind stark, die mich decken, und unter den Flügeln bleibt's still. Ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt, das gibt ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt, das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgerschaft, denn unter den Flügeln ist Friede. Auf den Flügeln ist Kraft. Das ist toll ausgedrückt. Mhm. Dieses Bild so ein bisschen gefasst. Ja, ich musste denken an das, wie Jesus spricht, Johannes Kapitel 10. Ich denke, das kennt ihr alle. Ich rufe es euch nur ins Gedächtnis. Ja. 10, Vers 27 sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mhm. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ihr Lieben, was ist das für ein Trost? Was ist das für eine Zusage? In Gottes Hand zu sein und zu wissen, in Gottes Hand, wer kann Gottes Hand öffnen? Wer kann, wenn Gott seine Hand zuhält, wie viel Kraft müssten wir aufbringen? Was für eine Maschine müssten wir bauen, die diese Hand aufkriegen würde? Versteht ihr? Das ist so ein Trost. Das ist so. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr steckt, aber das will ich euch zusagen. Einfach, dass auch ihr, sofern ihr in Christus seid, sofern ihr sein Volk seid, dass ihr getragen seid auf Adlersflügeln. Was für ein wunderbares, schönes Bild.
Ich weiß, einfach ein Gedanke da. Wenn man das Alte Testament liest und vor allem die Propheten, sieht alles so absolut chaotisch und außer Kontrolle an. Mhm. Und dann liest man in Matthäus, ganz Matthäus 1, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis David 14 Geschlechter und von David bis zum Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und vom Wegführung nach Babylon bis auf Christus 14 Geschlechter. Mhm. Also alles eine perfekte Ordnung von der Gottesseite und Chaos auf der menschlichen Seite. Ja,
ja, genau. Ja. Du guckst als Mensch und denkst, was geht hier vor sich und wie soll irgendetwas Gutes daraus entstehen? Und insbesondere immer, sage ich immer, insbesondere da, wo so eine Talsenke erreicht wird, so wo richtig so Jesaja 7 zum Beispiel, wo du denkst, tiefer geht es eigentlich nicht. Mhm. Herrliche Verheißung auf Christus. Oder 1. Könige, Kapitel 8, wieder so eine Talsohle erreicht, ja, wo sie sagen, wir wollen einen König haben über uns, so wie die Nationen. Mhm. Oh, das ist so bitter. Mhm. Das ist so bitter. Gerade an der Stelle, wo wir jetzt sind, was heißt es da? Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, deine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Seht ihr, was die für eine hohe Berufung haben? Aus der ganzen Welt heraus sein Eigentum, besonderes Eigentum zu sein. Und sie sagen, oh, wir würden so gerne genauso sein wie alle anderen.
Hm. Ja.
Boah, das ist... Hm. Ihr habt das Privileg, Gott als euren König zu haben. Ihr habt das Privileg, sein auserwähltes Volk zu sein. Und ihr wollt sein wie die, die nichts sehen, die keine Ohren haben zu hören, die keine Augen haben zu sehen, die deren Verstand verfinstert ist. Ihr wollt wirklich so sein wie die? Was würdet ihr machen, wenn ihr Gott wärt an der Stelle, sage ich immer? Ihr seid, okay, ich will von euch nichts mehr wissen. Mose, ich werde dich nehmen und eine neue Nation machen aus dir. Das würden wir als Menschen nicht nur so sagen, sondern wir würden es durchziehen. Hm. Aber was macht Gott? Er sagt, Samuel, hör auf ihre Stimme. Und da gibt er ihnen zuerst den König, den sie wollten, und dann gibt er ihnen seinen König, David. Hm. Und eine herrliche Verheißung auf den Namen kommt von David. Boah, Gott ist so, aus dem, wo sie ihm eigentlich schriftlich sagen, so Gott, wir brauchen dich nicht mehr, du sollst nicht mehr unser König sein, sondern ein normaler König von uns, so wie die alle Nationen haben. An der Stelle baut Gott es in seinen Plan ein und beschenkt sein Volk auf die allerreichste Art und Weise, wo er ihm einen Herrscher gibt nach seinem Herzen, als Vorbild und als ein Schatten auf den Eigentlichen. Das ist so genial. Also das ist so hoffnungsmachend, bis ihr da, selbst wo wir so viel kaputt machen, so viel vermasseln und manchmal verzweifeln, warum alles zerbricht unter unseren Händen. Da, zu wissen, Gott kann diese Dinge nehmen und das Wunderbares und das Herrliches daraus machen. Denn Gott ist Gott.
Jesus. 5 ist ja aber eine Wenn-Dann-Verheißung.
Richtig, ja. Ja, das ist ganz wichtig, ja. Haben wir sehr ausführlich besprochen, dieses wichtige Wörtchen, was hier steht, ja. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Dieses, wie du sagst, dieses Wenn-Dann. Lässt uns daran denken, dass es um was sich handelt, nicht um einen einseitigen, sondern um einen zweiseitigen Bund. Ja. Und
die Verheißungen sind ja jetzt eher vom neuen Bund, oder? Ihr sollt mein Volk sein, mein Eigentum, Königreich von Priestern.
Also das ist diese, worum es hier geht, ist dem Volk seine Berufung aufzuzeigen. Gott hat, wozu Gott sie berufen hat. Ja? Sie sind nicht dazu berufen, irgendwelche, wie soll ich sagen, Plantagenarbeiter billige zu sein oder was weiß ich. Die Berufung könnte ihr ganz unterschiedlich aussehen. Aber bevor dieser Bund geschlossen wird, wird jetzt aufgezeigt, das soll das sein, was wozu ihr berufen seid. Das ist das Ziel, was ihr eigentlich sein sollt. Ja. Dadurch, dass der Mensch hier mit eingebunden wird, haben wir das große Problem, dass es nicht dazu kommt, dass sie nicht letztendlich dieser Berufung gerecht werden. Und dass Gott zumindest ein Großteil des Volkes, ja, Gott sagt immer, ich habe meine mir übrig gelassen, die nicht die Knie gebeugt haben. Ja, das ist immer das, diese Ausnahme, sage ich mal. Aber das Volk als Ganzes, können wir sagen, ist diese Berufung nicht gerecht geworden. Ja. Das ist das Traurige und das, was sehr, sehr schade ist. Aber lass uns doch ein bisschen das auf uns wirken lassen und das ein bisschen heben, was das bedeutet. Mal abgesehen von dem Wenn, dann, was wäre die Berufung für das Volk Israel gewesen? Um was geht es? Ich habe es ein bisschen ja schon angedeutet, aber was steht da geschrieben? Mein Bund halten wäre dann was? Dann sollt
sein
ihr
sein Eigentum.
Okay, aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Aber ist nochmal, das ist sehr widersprüchlich auf den ersten Blick, oder? Hm. Also mir gehört die ganze Erde, deswegen sollt ihr mein Eigentum sein. Hä?
Das ist nichts Besonderes eigentlich.
Dann. Ja, also ich meine, wenn dir sowieso die ganze Erde gehört, jetzt sind wir dein Eigentum, okay. Hä? Wie deutet und versteht ihr das?
Vielleicht so, mir gehört die ganze Erde, bedeutet, ich habe die Autorität, willkürlich festzulegen, das ist jetzt mein Eigentum. Mhm. Und Eigentum heißt wahrscheinlich ein bisschen was anderes als das, was wir unter Eigentum verstehen.
Mhm. Okay.
Also mir gehört die ganze Erde, ich kann mit allem, was auf der Erde ist, tun und lassen, was ich will.
Das ist die Bedeutung jetzt von dem, denn mir gehört die ganze Erde, absolut. Mhm. Genau. Mir gehört alles, ich kann mit allem machen, was ich will eigentlich. Ja? Ich muss bei keinem einkaufen, ich muss keinen Vertrag abschließen, ich muss mich vor keinem rechtfertigen. Ja? Mir gehört die ganze Erde. Ich kann mit allem verfahren, wie ich will. Ja, das ist die Aussage. Und dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Heißt in dem Sinne dann was? Das ist schon ein bisschen beschrieben.
Miterbe.
Mit Erbe, ja, das hängt dann auch damit zusammen, ist richtig. Also ihr sollt mein besonderes Eigentum sein. Ihr sollt mir gehören. Im Prinzip sagt so ähnlich. Das nehme ich mir heraus und den Rest verkaufe ich. Versteht ihr, was ich meine? Es gehört alles mir. Ich kann damit machen, was ich will. Den einen Teil, den bestimme ich dazu, dass er bei mir sein soll und das ist mein Teil sein soll, das, was ich haben will, was besonders bei mir sein soll, und den anderen Teil, den lasse ich, den gebe ich ab sozusagen, oder nicht, dass er die Kontrolle über ihn verliert, das nicht, nee, aber der gehört nicht in dem Sinne zu ihm, wie dieser besondere Teil zu ihm gehört.
Es steht hier auf Englisch.
Ja.
You will be my treasured possession.
Mhm. Also es ist mein kostbarer Besitz, ne?
Mhm. Ja. Persönliches Eigentum.
Mhm. Ja, genau. Also deswegen, wenn man es jetzt ganz wörtlich nur nimmt, wird es wahrscheinlich so ähnlich stehen, aber das sinngemäß ist absolut richtig. Mhm. Mein kostbarer Besitz, mein Besonderes, ja. Die Auserwählten. Ja, also allein da haben wir das wieder extrem klar, dass Gott eine Wahl trifft. Er sagt, könnte Gott dass die ganze Erde als sein besonderes Eigentum nehmen? Könnte Gott das machen? Er sagt ja, mir gehört die ganze Erde, ich kann damit machen, was ich will. Könnte er machen. Aber er sagt, ich nehme einen Teil besonders raus, der bei mir sein soll. Der mein Eigentum, besonderes Eigentum sein soll. Seht ihr, allein an so einer Stelle, sage ich, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr klar, dass Gott eine gewisse Wahl trifft. Ja? Ohne dass Gott ungerecht ist. Ja, neben das, dass wir denken, oh, Gott ist ungerecht. In einem gewissen Sinne ist das richtig, weil Gnade ist immer ungerecht, oder? Kann Gnade gerecht sein?
Nein, wird verschenkt.
Ja, gerecht ist immer, wenn du für eine Backpfeife wieder eine Backpfeife bekommst. Das ist ausgeglichen, das ist gerechte Bezahlung. Und Gnade ist immer ungerecht in einem Sinne. Aber sind wir ehrlich, zum Glück, oder? Da regen wir uns nicht auf, wenn wir die Gnade erfahren, oder?
Ja,
klar. Also wir sagen, zum Glück ist sie nicht gerecht. Ja, also in dem Sinne, Gott ist niemals ungerecht, weil er keinen bestraft, der Strafe nicht verdient hat. Versteht ihr, was ich meine? Gott, jeder, der bestraft wird, verdient Strafe. Aber wer nicht bestraft wird, der wird beschenkt. Das ist Gnade. Ja. Also das ist ganz wichtig dabei. Okay, dann sollt ihr aus allen Völkern, also aus dem ganzen Pool, mein besonderes Eigentum sein. Er greift ein Stück weiter rein und sagt, und das will ich haben. Warum? An Israel ist nicht gelegen, oder? An anderer Stelle lesen wir was? Oh, denk nicht, weil du so groß und so stark und so schön und so perfekt warst, dass Gott dich deswegen ausgesucht hat. Ah, ich weiß gar nicht, wo steht das?
5. Mose 7.
Okay.
Das ist zufällig, dass ich das weiß. 7 Vers 7, glaube ich, so in der Drehung.
Ah, ja, genau. Ja. Sehr gut. Also 5. Mose 7, Vers 7. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen, was ist das für eine Begründung? Wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Worin ist es letztendlich begründet?
Ja, steht ja auch in der Liebe des Herrn.
In der Liebe.
Eine Frage wäre, nach welchem Maßstab ist dieses Volk das geringste unter allen Völkern?
Ja, es gibt natürlich mit Sicherheit noch Völker, die dann noch etwas kleiner waren. Aber das ist auch wiederum nicht absolut hier gemeint. Aber was gemeint ist, also wenn du alle das Nachbarvölker oder die viele Nachbarvölker anguckst, würdest du sagen, oh, die wären eigentlich besser geeignet. Ja, sagt, ein so geringes Volk hat er sich ausgesucht.
Aber die Frage ist auch, zu welcher Zeitpunkt war das? War das als Abraham 100 Jahre alt war und seine Frau 80 Jahre alt war und doch noch kein Kind hatten? Das ist so ein ziemlich aussichtsloser Volk. Ja.
Also da war es auf jeden Fall das Geringste, weil es nur ein Ein-Mann-Volk war. Ja, vom Aussterben bedroht, der roten Liste. Also, und wir sehen hier, es ist in der Liebe Gottes begründet. Und erklär du bitte jemand anders, warum du einen bestimmten Partner geheiratet und geliebt hast und den anderen nicht. Erklär Liebe.
Aber mindestens da hast du einen Grund. Du siehst, was ansprechend ist.
Aber aus deiner persönlichen Sicht, ja.
Ja, aber Gott liebt wegen sein Wesen, nicht wegen unserer Wesen.
Ja, sozusagen. Das ist natürlich richtig, das ist wieder sehr begrenzt, ja. Klar. Aber trotzdem stellen wir das nicht in Frage und sagen, wie kannst du eine Person besonders herausgreifen und deine besondere Liebe schenken? Das ist einfach so. Okay. Aus allen Völkern mein Eigentum sei, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation sein. Zuerst dieser Begriff, eine heilige Nation. Ich war jetzt gestern kurz im Jugendkreis, deswegen muss ich ja nicht kurz ruhig sein. Was bedeutet das, eine heilige Nation? Das hängt eigentlich sehr stark zusammen mit dem anderen. Ja. Was bedeutet heilig? In dem Sinne, was ist dem Sinn, in dem Sinne eine heilige Nation? Deine Vorstellung davon?
Was für ein besonderes Ziel abgetrennt.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Also für einen besonderen Zweck, sage ich so, reserviert. Hm. Ja. Du hast 20 Kugelschreiber zu Hause, ja, und sagst, okay, jetzt nehme ich einen bestimmten Kugelschreiber heraus und der wird nur noch dazu dienen, meine Vertragsabschlüsse zu unterschreiben. Mit dem werde ich keine Aufsätze mehr schreiben, mit dem werde ich nicht mehr nach meinem Haustier werfen. Der ist jetzt für einen ganz speziellen Zweck reserviert. Ja, oder wenn du irgendwelche Geräte aus dem Tempel hast, was weiß ich, einen Becher oder eine Gabel, ja, da gab es so Besteck und alles Mögliche gab es in dem Tempel. Ja, und da sind 100 und 1000 Gabeln da, ja, und die sehen alle aus wie eine wie die andere, ja. Und dann sagst du, aber nee, die nehmen wir jetzt heraus und die wird jetzt nicht mehr irgendeinen hungrigen Mund füttern, die wird jetzt reserviert für den Dienst im Heiligtum. Oh, also sie wird abgesondert von den anderen, wird Trennung verursacht, wird auseinandergeschoben, wird gesagt, du bist jetzt für einen besonderen Zweck da. Den Alltagszweck, den können alle anderen ledigen, aber du bist für etwas Besonderes vorgesehen. Das bedeutet heilig, das bedeutet heiligen, bedeutet absondern, bedeutet von dem Gewöhnlichen, von dem Alltäglichen, von dem Normalen Abstand zu nehmen sozusagen und für diesen besonderen Zweck, nämlich den Dienst an Gott, zur Verfügung zu stellen oder reservieren. Sagen, das ist jetzt für diesen speziellen Zweck da. Also, sie sollen eine heilige Nation sein. Das bedeutet eine Nation, die abgetrennt ist von dem Rest der Völker und die für einen besonderen Zweck vorgesehen ist, nämlich dem Allerhöchsten zu dienen. Das kommt jetzt auch in dem anderen Begriff hier heraus, oder? Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Was stellt ihr euch darunter vor?
Podestino.
Also Priester, das sind auch Menschen, die dienen, oder?
Vermitteln, ja.
Die auch vermitteln, das ist auch richtig. Aber die Gottesdienst verüben. Ja? Da kommen wir mal anders drauf. Priester, das war ganz klar, wenn du ein Priester warst, dann warst du nicht einfach ein Bauer. Das haben die meisten anderen gemacht, aber Priester, wer waren die Priester? Also es gab das ganze Volk Israel, waren alle Priester?
Die Leviten.
Die Leviten, waren alle Leviten Priester? Nein, nicht alle, Aaron. Die Söhne Aarons. Also die Nachkommenschaft Aarons, das waren die Priester, okay? Also die Leviten hatten auch einen Dienst an dem Heiligtum, ja? Aber die Priester, die waren diejenigen, die Opfer dargebracht haben und all das, okay? Also wieder eine Gruppe aus dem Ganzen herausgenommen für einen besonderen Zweck, wurden auch geheiligt, ja, und hatten die Aufgabe, Gott zu dienen. Ja, die hatten nicht mal, die hatten dann besondere Städte, sag ich mal, die denen zugewiesen waren, die hatten gar nicht ein ganzes Land sozusagen wie alle anderen. Ja, die waren besonders in jeglicher Hinsicht. Und das wurde auch nach außen hin deutlich. Ja. Die Priester, aber es heißt nicht einfach nur, ihr sollt mir ein Haufen Priester sein, sondern was steht da geschrieben? Ein Königreich von Priestern. Was bedeutet das?
So, Gott hat nichts gegen Königreiche als solches, nur er ist der König quasi von diesem Volk.
Achso, du meinst in Bezug auf das, was wir jetzt vorgeredet haben, in 1. Samuel 8?
Ja, genau. Weil Gott, da Gott König war, brauchte das Volk kein König.
Ja. Genau. Ja. Also Gott hat nicht generell etwas gegen Herrschaft. Das ist ganz klar.
Ja.
Das will ich nächstes Mal mit euch entdecken, wie Gott durch seine Herrschaft Segen oder auch durch menschliche Herrschaft Segen wirken will auf dieser Erde.
Ja.
Ja. Es ist wichtig, dass wir das mal sehen, diese Linie von Genesis anfangend. Aber das bedeutet, ja, das prinzipiell ist Gott, befürwortet Gott Herrschaft. Allein auch im Neuen Testament, oder? Wie oft ist von Unterordnung die Rede? Es geht um eine gewisse Art von Herrschaft und von Unterordnung. Ja? Und Gott befürwortet das. Und er sagt sogar zu den Sklaven, nicht nur den guten Herren. Also das ist ein sehr klares Statement. Vor allen Dingen, wenn wir dann Richter lesen und so weiter, dann merken wir, wo das hinführt. Da war halt kein König zu der Zeit. Ja. Natürlich eine schlechte Herrschaft, wie später unter den Königen, ist auch schlecht, aber das Beste und das Richtige ist eigentlich, wenn da Herrschaft unter Gott letztendlich ist und unter denen, die Gott eingesetzt hat. Okay, aber ein Königreich von Priestern. Das drückt aus, dass diese Priester nicht einfach nur irgendwelche Priester sind, sondern sie sind adlige Priester. Also sie haben etwas Königliches an sich. Ja? Das ist eigentlich etwas, wo eigentlich gar nicht geht, dass Königtum und Priestertum in einem vereint ist. Das geht eigentlich nicht. Das war selbst in der Bibel immer klar getrennt. Okay, Mose hat das Volk geleitet und geführt, aber Aaron war der Priester. Ja? Und dann an vielen anderen Stellen, König David war kein Priester. Ja, das haben andere gemacht. Und als der König Usa reinmarschiert, oder Usia, oder wie hieß er? Usia. Oder, na egal. Als der reinmarschiert und selber Opfer darbringen will, was passiert mit dem?
Das ist Aussatz?
Aussatz, genau. Aussatz. Komplett wird er gestraft von Gott. Weil die Priester warnen ihn noch, sagen, nein, tu es nicht. Er marschiert rein und wird von Gott direkt bestraft. Königtum und Priestertum eigentlich immer getrennt. Aber in welchem nicht? Bei welchem nicht? Also wieder scharf nachdenken. Ja, ich meine, der eine schon, aber ich will noch auf einen anderen raus, in Genesis.
Ach. Ah.
Okay. Melchisedek. Oh, okay. Was war der? König von Salem und er war Priester Gottes. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Oh, da auf einmal in einem kommt beides zusammen, was eigentlich gar nicht geht. Deswegen ist er ein herrliches und wunderbares Vorbild auf Christus. Okay. In Christus kommt das auch wieder beides zusammen. Er ist unser Hohepriester und er ist der König, oder? Ja. Das ist ganz klar im Neuen Testament. Und in dem Sinne, hier ist es interessant, dass sich das auch hier zusammenkommt, zu scheinen. Eigentlich waren nicht alle aus dem Volk Priester, oder? Wenn sie heißt, ihr sollt ein Königtum sein, ein Priester sein. Eigentlich waren nicht alle Priester. Und trotzdem sollten sie einen Priesterdienst wahrnehmen. Es waren eigentlich nicht alle Könige, oder? Aber dadurch, dass Gott sie herausnimmt und dass er sie erwählt, sagt er, das ist eine königliche Würde, dass ihr bei mir sein dürft, dass ihr mir dienen dürft. Und das ist eure Berufung. Im Bewusstsein dieses privilegierten Standes Gott zu dienen. Das war eigentlich ihr Job und ihre Aufgabe. Zu wissen, Gott hat uns herausgeholt, Gott hat uns zu ihm gemacht, wir wollen ihm mit allem, was wir sind und haben, dienen. Dazu hat Gott sie gerufen. In 2. Mose heißt es auch, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das ist eigentlich die Berufung. Sie sollen bei ihm sein und sie sollen ihm dienen. Eine wunderbare und herrliche Berufung. Und was ich mit euch nächstes Mal sehen und entdecken will, ist diese Linie mit der Herrschaft und auf der anderen Seite, dass das im Neuen Testament aufgegriffen wird. Und ich glaube, das wisst ihr schon zum Teil oder ahnt es vielleicht ein bisschen. Aber das hat dann direkt was mit uns zu tun. Ja, jetzt haben wir erstmal nur Volk Israel angeschaut. Gut, wir haben diesen Ausflug gemacht mit den Adlersflügeln. Das ist, denke ich, was wir durchaus mitnehmen dürfen und was uns als Trost sein soll. Aber wir haben ein kleines Bild von dieser herrlichen Berufung von Israel. Wir wollen gucken nächstes Mal, wozu sind wir berufen. Ja. Und wir sind genau zu demselben Beruf, kann ich euch schon sagen, voraus. Aber wir wollen es betrachten, wir wollen es anschauen. Wie kann es denn sein überhaupt? Also dann, ihr Lieben, lasst uns Gott für diese seine Art und Weise, seine Kinder zu tragen und auf Adlersflügeln ans Ziel zu bringen. Lasst uns danken und preisen für diese Kraft Gottes, in der wir stehen. Dass Gott uns nicht gerettet hat und gesagt hat, und so lauf jetzt alleine. Ja, sondern dass er mit seiner erbarmenden Kraft permanent an uns ist und uns trägt und uns ans Ziel bringt. Wenn wir dafür nicht dankbar sein können, dann wir müssen dafür dankbar sein. Wir müssen.
Danke, Jesus, dass du uns rausgerissen hast aus unserem alten Leben. Danke, dass wir uns ausstrecken dürfen nach dir. Wir haben es nicht verdient, es ist nur Gnade. Und schenk uns doch auch diese Perspektive, Herr, aus deiner Sicht, Herr. Danke, dass wir uns bei dir geborgen wissen dürfen.
Amen. Amen.
Ich möchte danken, dass wir nicht mehr zurückblicken müssen, sondern dass wir nach vorne schauen dürfen, auf dich, auf dein Kreuz, auf deine Erlösung. Amen.
Amen.
Ja, Herr, weil wir dieses große Vorrecht haben, deine Kinder zu sein und diesen Namen tragen, so gib, damit wir es auch würdig im Alltag ausleben. Gib, damit wir stets auf dich schauen, dass wir uns von dir, von deinem Wort leiten lassen. Ja, Herr, erbarm dich unser und gib, damit wir doch auch bereit sein können zu deinem Kommen. Amen.
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 Ich danke dir, dass du gerettet hast, und ich danke dir, dass du auch bewahrst, dass die Rettung auch bis zu unserem Tod Bestand bleibt und durch nichts kaputt gemacht werden kann. Danke, dass du trägst, auch wenn wir auf Abwägen sind, wenn wir uns verirren, wenn wir abgelenkt sind. Danke, dass du es bei Israel getan hast und es da bewiesen hast und dass du es bei uns jeden Tag tust.
Amen.
Amen.
Ja, lieber Herr, ich will dir einfach danken dafür, dass wir dein Wort haben, das uns auf diese Idee bringt, dass das nicht alles nur Streit und Kampf und Überlebenskampf letztendlich ist, sondern dass wir in all dem wissen dürfen, dass wir getragen sind durch etwas, was stärker ist als wir selber, Herr. Dass wir wissen dürfen, dass nicht alles an uns hängt und nicht alles allein auf unsere Fähigkeit aufgebaut ist und damit steht und fällt, sondern dass wir wissen dürfen, wir ruhen in deinen Armen und auf deiner Kraft, Herr. Und dass wir wissen dürfen, darauf hat niemand von außen Zugriff. Keiner kann uns dir wegreißen, keiner kann uns das zerstören, keiner kann da so hineingreifen, dass etwas passiert, was du eigentlich überhaupt nicht gewollt hattest, was nicht vorgesehen war. Ich danke dir, Herr, dass du uns das zusagst und dass wir das wissen dürfen und dass wir im Glauben das ergreifen dürfen, Herr, dass wir auf Adlersflügeln getragen sind, auch wenn du uns nicht vor jedem Windstoß bewahrst, auch wenn du nicht, wenn du manchmal zulässt, dass wir uns fühlen, als ob wir runterfallen. Wir dürfen wissen, Herr, dass du da bist und dass du trägst und dass du auf uns Acht hast. Das ist so wunderbar und das ist so gut. Danke dir, Herr. Danke für diesen Trost. Herr, und ich will dich bitten, dass du uns auch mit hineinnimmst und uns sehen lässt, was du mit dem Volk Israel damals getan hast, als Vorbild für das, was du mit uns tust. Und dass wir schmecken und begreifen dürfen, was für eine gewaltige und herrliche Berufung du für uns hast. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir nicht irgendwo auf dem Boden und auf ganz weit unten bleiben mit unserer Sicht von dem, wer wir sind und was du mit uns getan und gewirkt hast, Herr. Damit wir als andere Menschen durch diese Welt gehen können und dass andere das auch merken und erkennen dürfen, dass du etwas anderes gemacht hast mit uns, Herr. So wollen wir dich bitten, dass du uns leitest und dass du das tust, was du verheißen hast, und dass du uns diesen Trost immer wieder neu zusprichst, weil wir so schnell das oft verlieren. Wir preisen deine herrliche Güte, deine Geduld und deine Liebe, deine Gnade, deine Treue, Herr, all dein herrliches und für uns nicht zu begreifendes Wesen. Wir beten dich an, Herr. Du bist König. Wir sind so gerne deine Nachfolger und deine Untertanen. Amen.
Amen.